Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Katharina Peetz. Guten Morgen. In den Post-Brexit-Verhandlungen ist der Ausgang weiter ungewiss. Frankreich hat innerhalb der EU ein besonderes Verhältnis zu Großbritannien. Wie blickt man dort auf das zähe Ringen um ein Handelsabkommen? Außerdem, auch die Niederlande sind nun im strengen Shutdown. Erstmals werden auch die meisten Geschäfte geschlossen. Und neben Corona beschäftigt die Ukraine derzeit noch eine andere Krise. Wegen Rückschritten in der Korruptionsbekämpfung kann das Land nicht auf die nächste Tranche des Internationalen Währungsfonds zugreifen. Im Haushalt fehlen deshalb rund 1,2 Milliarden. Was sind die Hintergründe dieser Verfassungskrise? Das sind unsere Themen in den nächsten 20 Minuten. Die Zeit drängt. Das haben wir alle in Sachen Post-Brexit schon oft gehört oder gesagt. Mittlerweile wächst auch der Ärger im Europäischen Parlament. Dem würde nämlich im Fall einer Einigung kaum noch Zeit für die Ratifizierung des Post-Brexit-Abkommens bleiben. Falls es jedoch nach der Brexit-Übergangsphase kein Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU gäbe, würde sich das für beide Seiten negativ auf die Wirtschaft auswirken, in Form von Zöllen und Handelshemmnissen. Doch die Briten hätten am meisten zu verlieren. Diese Überzeugung äußerte zumindest der französische Finanzminister Bruno Le Maire in einem Interview. Ist das tatsächlich so? Denn schließlich verbindet gerade Großbritannien und Frankreich sehr viel. Und genau darüber kann ich jetzt mit unserem Frankreich-Korrespondenten Jürgen König sprechen. Herr König, vielleicht fangen wir mit den Verbindungen zwischen Großbritannien und Frankreich an. Inwiefern hat Frankreich da innerhalb der EU eine besondere Perspektive auf die Post-Brexit-Verhandlungen?
Ja, man muss sehen, vor der französischen Hafenstadt Calais, da ist der Ärmelkanal, der Frankreich von Großbritannien trennt, der ist dann nicht einmal 40 Kilometer breit mit der Hafenstadt Dover auf der anderen Seite. Calais ist also der wichtigste Verkehrsknotenpunkt auf dem Weg nach Großbritannien. Es gibt dort einen sehr großen Fährhafen, die Strecke des Eurotunnels geht auch über Calais. Dieser Eurotunnel, nebenbei bemerkt, hat auch psychologisch gesehen in Frankreich schon so ein Gefühl hervorgerufen, den Briten nicht nur wegen einer sich ja oft berührenden gemeinsamen Geschichte, sondern auch ganz praktisch in besonderer Weise nahe zu sein. Man fährt inzwischen in 3 Stunden mit dem Zug von Paris nach London oder umgekehrt. Teilweise verkehren die Züge im Stundenrhythmus. Dann ist da das französisch-britische Flüchtlingsabkommen von 2007. Das ist wichtig. Man erinnert sich an das Flüchtlingslager von Calais. Die allermeisten dieser Flüchtlinge von Calais hatten nur ein Ziel, Großbritannien. Also haben beide Seiten sich damals verständigt, 2007 war das, die Kontrollen schon auf französischer Seite zu intensivieren. Frankreich hat das gemacht, hat den Zugang zum Eurotunnel festungsartig geradezu ausgebaut, wofür Großbritannien wiederum viel Geld bezahlt hat. In der Praxis hat das Verfahren in der Vergangenheit aus Sicht der beteiligten Staaten ziemlich gut funktioniert. Das könnte sich dann ändern, wenn die allgemeinen Beziehungen zwischen beiden Ländern sich drastisch verschlechtern.
Und schlägt sich dieses besondere Verhältnis dann auch auf die Verhandlungen nieder? Ist da aus Frankreich mehr Druck zu vernehmen?
Naja, so richtig Druck ausüben kann Frankreich nicht. Also gibt man sich demonstrativ gelassen. Sie haben diese Äußerung von Bruno Le Maire erwähnt. Großbritannien werde ein No-Deal viel härter treffen als Frankreich, sagt er. Tatsache aber ist schon, auf, sagen wir, kontinentaleuropäischer Seite würde ein No-Deal-Brexit Frankreich schon in besonderer Weise treffen. Entsprechend haben in den letzten Monaten alle betroffenen Ministerien in Frankreich schon intensiv daran gearbeitet, Unterstützungspläne für die am stärksten betroffenen Bereiche zu erarbeiten. Immer, wie es heißt, in enger Abstimmung mit den europäischen Partnern und der Europäischen Kommission.
Welche Bereiche wären das denn? Also in welchen Bereichen würde sich ein möglicher No-Deal für Frankreich konkret bemerkbar machen?
Also ganz grundsätzlich sollte es nicht zu einer Einigung kommen, würden ab dem 1. Januar Zollregelungen und andere Handelshürden zwischen Großbritannien und dem Kontinent bestehen. Für die Lastwagenabfertigung in Calais zum Beispiel würde das aufwendige Abfertigungs- und Kontrollmaßnahmen mit sich bringen. Dazu wurden längst neue Gebäude, auch große Lkw-Parkplätze gebaut. Dass das, was es schon gibt, auch reichen wird, glaubt in Frankreich niemand. Die Eurotunnel-Verbindung wie auch die Fährverbindung würden aus der EU in ein Nicht-EU-Land führen, was Grenzkontrollen entsprechend deutlich längere Abfertigungszeiten mit sich bräche. Also kurz gesagt, die ganze Region würde zu einem Nadelöhr werden. Für die Wirtschaft wären die Folgen vor allem für eine Branche immens, für die Fischerei.
Und wieso genau? Also warum, das ist ja einer der strittigsten Punkte in den Verhandlungen. Es geht auch um Symbol. Ja. Für Großbritannien geht es um die eigene Souveränität. Aber inwiefern ist es für Frankreich, ist dieser Punkt zentral?
Na, sagen wir so, die britischen Fischer sollen nach dem Willen Boris Johnsons die 12-Meilen-Zone um das Vereinigte Königreich künftig für sich alleine haben. Genau das wollen die Franzosen nicht, wie auch andere europäische Länder, Spanien, Belgien, Niederlande, Irland, Dänemark. Die Franzosen argumentieren, ihre Fischereiflotten seien einfach auf den Zugang zu den britischen Küstengewässern angewiesen, sagen, dass in manchen französischen Hafenstädten, etwa in Boulogne-sur-Mer zum Beispiel, dort seien Dutzende Fischereibetriebe, auch fischverarbeitende Firmen, in ihrer Existenz bedroht. Ohne die Gewässer vor der britischen Küste, so heißt es, könnten die französischen Fischer nicht überleben. Und das dürfte stimmen. Schaut man sich die Zahlen an, rund 60% des Fangs französischer Fischer stammt in der Regel aus, nach jetzigem Stand, britischen Gewässern. Insofern haben eben diese Fischer es schon als Kampfansage aufgefasst, als Boris Johnson seinerzeit als ein zentrales Wahlkampfversprechen die Losung ausgab, unser Meer, unsere Fische. Dagegen hieß es dann aus Brüssel, naja, Großbritannien werde auf alle Fälle mehr Fisch haben als früher. Auch die deutsche Seite will Zugeständnisse in der Fischereifrage machen. Hier gibt es einen Konflikt zwischen Macron und der EU, auch mit Kanzlerin Merkel. Und dass jetzt gerade Boris Johnson wiederum verkündete, im Falle eines No-Deals seien die Schiffe der Royal Navy bereit, für den Schutz der Fischereigebiete eingesetzt zu werden, das wurde natürlich auf französischer Seite als recht, als Kampfansage verstanden. Und es könnte auch, ich halte die Gefahr wirklich für gegeben, in der Fischereifrage, da könnte es auf hoher See tatsächlich zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen der französischen und der britischen Seite kommen. Die Stimmung ist so aufgeheizt, also ganz auszuschließen sind solche Gewalttätigkeiten nicht.
Sagt unser Korrespondent Jürgen König über die französische Perspektive auf die Post-Brexit-Verhandlungen. Weihnachten steht vor der Tür, aber die Geschäfte vor der Tür, in denen viele Menschen ihre Weihnachtsgeschenke kaufen, die machen in Deutschland ab morgen zu. Aus Infektionsschutzgründen, denn die Corona-Pandemie ist in Deutschland außer Kontrolle geraten. In den Nachbarländern fürchteten Behörden deshalb, dass Bürgerinnen und Bürger aus Deutschland für ihre Einkäufe über die Grenze fahren. Die Niederlande hat unter anderem deshalb nun ebenfalls die Notbremse gezogen. Auch hier sind die Infektionszahlen dramatisch gestiegen. Premierminister Rutte hat die Bevölkerung gestern Abend über die Einzelheiten des Shutdowns informiert. Ludger Katmierzak berichtet.
Schon der äußere Rahmen sollte signalisieren, dass die Lage ernst ist. Premier Rutte hatte nicht wie sonst zur Pressekonferenz geladen. Er wandte sich in einer Fernsehansprache aus seinem Büro direkt an die niederländische Bevölkerung. Die Botschaft unmissverständlich und mit den Worten Rüttes alternativlos. Das Coronavirus greift noch schneller um sich, als wir gedacht haben. Und deshalb gehen die Niederlande nun für einen Zeitraum von auf jeden Fall 5 Wochen in den Lockdown. Die Niederlande machen dicht.
Nederland gaat Abschluss.
Dicht macht vor allem der Einzelhandel. Nur Supermärkte, Drogerien, Apotheken, Banken und Wochenmärkte dürfen weiterhin öffnen, so der Ministerpräsident. Ansonsten müssen alle Modeboutiquen, Baumärkte, Kaufhäuser, Möbelgeschäfte, Gartencenter, Elektroläden und was es sonst noch alles gibt, die Türen schließen. Ziel des Lockdowns sei es, die Zahl der Kontakte auf ein Minimum zu beschränken, erklärte Rütte. Haushalte dürfen daher bis zum 19. Januar nur noch 2 Gäste pro Tag empfangen. An den Weihnachtsfeiertagen sind 3 erlaubt. Masseure, Tätowierer, Kosmetiker und Friseure müssen ihre Studios sofort schließen. Kitas, Schulen und Universitäten sollen am Mittwoch folgen. Unterricht, so die Entscheidung des Kabinetts, werde dann nur noch auf Distanz stattfinden. Und auch die Museen, Theater, Freizeitparks und Bibliotheken, die gerade erst wieder öffnen durften, gehen in den Lockdown. Aus Protest gegen diese weitreichenden Maßnahmen begleiteten ein paar Dutzend Demonstranten vor dem Amtssitz des Premiers dessen Rede mit Pfiffen und Gejohle. Anders reagierten die Passanten im Zentrum der Universitätsstadt Leiden. Die meisten zeigten viel Verständnis für die verschärften Regeln. Ich denke, dass es notwendig ist, damit alles wieder etwas normaler wird und die Zahlen nach unten gehen. Das haben wir dringend nötig im Moment. Wenn es sein muss, dann muss es sein, dann stehe ich auch dahinter. Das ist völlig zu Recht. Du konntest die letzten Wochen schon sehen, dass es dramatisch schlechter wurde. Deshalb ist es gut, dass es jetzt harte Maßnahmen gibt. Der Regierungschef appellierte an seine Landsleute, so viel wie möglich zu Hause zu bleiben und Fahrten mit Bussen und Bahnen zu vermeiden. Bis Mitte März, so Rüttes Empfehlung, sollten außerdem keine Auslandsreisen gebucht werden. Die Hotels im eigenen Land bleiben geöffnet, dürfen ihren Gästen aber weder Speisen noch Getränke anbieten. Wir haben keine andere Wahl, betonte Rütte. Die Zahlen müssten nach unten.
Wir müssen durch diesen heel sauren Apfel heenbeißen.
Wir müssen in diesen sauren Apfel beißen, bevor es dann besser wird. Und ja, es wird besser. Es kommt der Moment, wo wir Corona hinter uns lassen und unser Leben wieder normal wird. Mit ganz wenigen oder gar keinen Einschränkungen. Aber das wird nicht sofort sein.
Heel weinig of geen Beperkingen. Das ist nicht meteen.
Noch vor ein paar Wochen hatte die Regierung das Ziel formuliert, die Zahl der Neuinfektionen auf unter 3.600 pro Tag zu reduzieren. In der zurückliegenden Woche aber meldeten die Gesundheitsämter täglich mehr als 8.000 neue Fälle.
Ludger Kazmierczak über den Shutdown in den Niederlanden. Auch in der Ukraine ist die Corona-Pandemie eines der vorherrschenden Themen. Anfang Januar sollen die Anti-Corona-Maßnahmen verschärft werden und ebenfalls unter anderem Geschäfte und Schulen schließen. Doch die Ukraine hat auch noch ein anderes Problem: Korruption. Ein Gerichtsurteil Anfang November war ein Rückschlag für die Korruptionsbekämpfung und löste eine Verfassungskrise aus. Es ging um die Befugnisse der Antikorruptionsagentur. Sie ist unter anderem dafür zuständig, dass Politikerinnen und hohe Beamte Erklärungen über ihr Vermögen abgeben müssen. Heute debattiert das Parlament in der Ukraine über ein neues Gesetz, damit die Antikorruptionsagentur wieder ihre Arbeit aufnehmen kann. Florian Kellermann mit den Einzelheiten.
Das Gesetz wird, gemeinsam mit einem schon vor 2 Wochen beschlossenen Gesetz, ein wichtiges Element der Korruptionsbekämpfung wiederherstellen. Politiker und hohe Beamte haben damit wieder die Pflicht, Vermögenserklärungen abzugeben. Und die Antikorruptionsagentur wird überprüfen, ob die betroffenen Personen dabei nicht betrogen haben. Die neuen Gesetze nehmen dabei Rücksicht auf einige der Einwände des Verfassungsgerichts. Tetjana Schewtschuk, Expertin beim Zentrum für Korruptionsbekämpfung, einer Nichtregierungsorganisation. Es ist sehr wichtig, dass diese Gesetze nun noch in diesem Jahr in Kraft treten können. Denn nächstes Jahr, von Januar bis Mai, müssen die Vermögenserklärungen für das Jahr 2020 abgegeben werden. Wenn es da nicht schon eine geltende Regelung gäbe, könnte man Politiker und Beamte für das, was sie im laufenden Jahr gemacht haben, nicht belangen. Denn Gesetze können nicht rückwirkend gelten. Der Wermutstropfen: die neue Regelung ist deutlich milder als die alte, vom Verfassungsgericht verworfene. Sie sieht keine Gefängnisstrafen mehr vor. Für manche der Politiker und Beamten könnte es sich nun lohnen, einfach gar keine Vermögenserklärung abzugeben und lieber eine Geldstrafe zu zahlen, meinen Experten. Inzwischen ist auch von einer unabhängigen Institution bestätigt, wie sehr das Verfassungsgericht mit seinem Urteil dem Land geschadet hat. Die Venedig-Kommission des Europarats hat in der vergangenen Woche ihren Bericht zu den Vorgängen vorgestellt. Und die internationalen Verfassungsrechtler üben darin deutlich Kritik. Das ukrainische Gericht hat demnach Verfahrensfehler begangen und sein Urteil höchst mangelhaft begründet. Außerdem hat es, vereinfacht gesagt, als Gesetzgeber agiert, also die Gewaltenteilung missachtet. Das Lager von Präsident Volodymyr Zelensky, der die Venedig-Kommission angerufen hatte, sieht sich bestätigt. Parlamentspräsident Dmytro Razumkov sagte zu Journalisten: Die Venedig-Kommission hat Feststellungen getroffen, die im Großen und Ganzen der Position des Parlaments und meiner persönlichen Position entsprechen. Ja, ich wollte, dass im neuen Gesetz zu den Vermögenserklärungen härtere Strafen festgeschrieben werden, aber das haben wir in der Kürze der Zeit nicht geschafft. Insgesamt gehen wir genau in die Richtung, die von der Venedig-Kommission gewiesen wurde. Allerdings trägt das ukrainische Präsidentenlager erheblich zu einer Atmosphäre bei, in der Korruption als Kavaliersdelikt erscheint. Der stellvertretende Leiter von Präsident Zelenskys Präsidialadministration ist mutmaßlich selbst in einen Korruptionsskandal verstrickt. Dabei geht es um den Bau von Wohnungen für die Angehörigen der Nationalgarde, eine Armee, die dem Innenministerium unterstellt ist. Die Baufirma soll deutlich billigere Wohnungen gebaut haben als vertraglich vereinbart. Und, um das zu vertuschen, soll sie einen Mitarbeiter im Innenministerium bestochen haben. Der Zelensky-Vertraute war früher in der Baufirma als Jurist beschäftigt. Doch die Generalstaatsanwältin behindert Ermittlungen gegen ihn, so jedenfalls stellen es Insider dar. Tetjana Schewtschuk vom Zentrum für Korruptionsbekämpfung: Das alles zeigt, dass wir einfach nicht weiterkommen mit der Korruptionsbekämpfung. Wir versprechen unseren Partnern im Westen viel und halten zu wenig. Jetzt müssen wir wenigstens das verteidigen, was wir bisher erreicht haben. Wenn das Parlament das Gesetz über die Antikorruptionsagentur beschließt, wäre das geschafft. Aber an Fortschritt ist derzeit nicht zu denken. Das hat handfeste Konsequenzen für die Ukraine. Der Internationale Währungsfonds hält inzwischen schon 2 Kredittranchen zurück, die er eigentlich längst ausbezahlen sollte. Die Experten des Fonds führen die Verfassungskrise als einen der Hauptgründe an. Dem Land fehlen so umgerechnet 1,2 Milliarden Euro. Ein Staatsbankrott drohe der Ukraine dennoch im Moment nicht, sagen Experten. Dazu trug auch die Europäische Union bei. Sie erteilte dem Land in der vergangenen Woche einen Kredit über 600 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krise. Das Thema Verfassungsgericht wird die Ukraine indes weiter beschäftigen. Eine Gruppe von Abgeordneten arbeitet an einer Reform des Gerichts. Sie soll die Richter in ihren Entscheidungen einschränken. Ein Vorhaben, das Verfassungsexperten kritisch sehen und das die Richter sicher nicht kampflos hinnehmen dürften.
Florian Kellermann über den Stand der Dinge in der Verfassungskrise in der Ukraine und die heutige Debatte über ein Gesetz im Kampf gegen die Korruption. Das war die Sendung Europa heute. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke fürs Interesse und einen schönen Tag.